Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Session. Börse at Home, wie gewohnt, montags 30 Minuten Börsenwissen, das man garantiert gebrauchen kann. Heute mit einem Thema, das mich selbst überrascht hat. Ich bin ja jetzt nun schon eine etwas ältere Häsin im Anlagegeschäft, also in meiner eigenen Geldanlage, weil neben meinem Job bin ich ja auch Privatanlegerin und ich nutze so ein Portfolio-Tool und immer wenn ich da reinschaue, was ich dann auch zugegebenermaßen, obwohl ich immer sage, tut's nicht, fast täglich mache, steht da oben so eine schöne Zahl, der interne Zinsfuß, meine eigene Rendite. Dass das vielleicht nicht ganz richtig gerechnet ist, das ist mir noch nie in den Sinn gekommen, trotz aller Vorerfahrungen, aller Ausbildungen. Und genau deswegen ist jetzt Jan-Paul Becker hier, Volkswirt und Institutsleiter und Studienleiter. Und er wird uns was Neues erzählen über das Thema Rendite und Risiko im Vergleich. Herzlich willkommen, Herr Becker. Schön, dass Sie da sind.
Genau, vielen Dank. Das freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung, heute hier referieren zu dürfen.
Und dann vielleicht stellen Sie sich am besten selbst mal kurz vor. Ich denke, die wenigsten hier werden Sie kennen in unserer Börse at Home Bubble.
Ja, mein Name ist Jan-Paul Becker. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Bereich der geschlossenen Immobilienfonds und habe halt eben daraus dann letztlich durch Digitalisierung Portfolien digitalisiert und letztlich dann mir zentrale Fragen gestellt, was eigentlich Rendite und was Risiko ist, und beschäftige mich jetzt seit knapp 15 Jahren mit dem Thema der normierten Messung. Und heute möchte ich Ihnen gerne aufzeigen, wie man letztlich verschiedene Assetklassen mit nur einem Verfahren vergleichbar machen kann.
Was ist dran an diesem meinem Övre, dass die Rendite, die ich sehe, nicht die eigentliche Rendite ist?
Die Rendite, die man oftmals sieht, ist, wenn man sich die Verhältniszahl mal anschaut, bedeutet Rendite nichts anderes als erzielbarer oder erzielter Gewinn über das eingesetzte Kapital und betrachtet natürlich erstmal eine Gesamtlaufzeit. Wenn Sie das natürlich jetzt durchschnittlich betrachten, also durch die Anzahl der Jahre nochmals teilen, dann bekommen Sie eine annualisierte Rendite. Aber diese Rendite hat nicht unbedingt etwas mit der jährlichen Verzinsung gemein, denn Rendite und Zins sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und so kann man leider Gottes Fehlinvestitionen durchführen aufgrund von unrichtiger Messung. Und das ist das, was wir halt eben herausgefunden haben.
Und woher kommt das? Wie kommt das, dass 8% Rendite auf dem Papier gar nicht tatsächlich für mich erlebbare, entnehmbare Gewinne sind?
Ja, das zeige ich gleich in einem kleinen Vortrag. 8% Rendite bedeuten, dass Sie 8% Gewinn erzielt haben, zunächst einmal über eine Laufzeit. Und das entspricht natürlich nicht 8% pro Jahr Verzinsung,
Ja,
Kapitalwachstum.
vielleicht wollen wir direkt rein, dass Sie es zeigen. Dann kommen wir dem Ganzen auf die Spur.
Genau, gerne. Vielen Dank. Also, Sie sehen, es geht um die Kennzahl Future Yield and Taxes, kurz FIT, also Zukunfts- oder Vergleichsgewinn und Steueraufkommen, was wir halt eben als zertifiziertes Institut lehren dürfen, als Finanzbildungsinstitut, aber wir aber auch die Forschungszulage genießen, also auch wissenschaftlich anerkannt sind. Sie sehen hier ein Fahrzeug, bekannte Marke, aber halt eben, das ist das Potpourri wahrscheinlich Ihrer ganzen Kennzahlen, die Sie nutzen, um ein Portfolio zu messen, möglicherweise. Letztendlich haben wir ein Portfolio, sprich ein Fahrzeug, aber die Frage ist letztlich, kann man wunderbar erkennen, wie sich eigentlich Ihr Kapital, was Sie eingesetzt haben, pro Jahr wirklich vermehrt? Das ist die zentrale Frage, die wir uns stellen. Was ist Rendite und was ist Risiko? Eine Frage, die Sie sich vielleicht noch nie richtig gestellt haben. Was unterscheidet überhaupt Rendite zum Zins? Habe ich gerade erklärt. Das Verhältnis, was letztlich den Gewinn zum eingesetzten Kapital darstellt, versus des Zinssatzes der Vermehrung pro Jahr. Mit welchen Kennzahlen messen Sie eigentlich diese ganzen Größen, Rendite, Risiko und Zinssätze? Oder auch, was ist jetzt, wie Frau Vogt auch schon angesprochen hatte, zum internen Zinsfuß die implizite Kapitalwertmethode versus der expliziten Kapitalwertmethode? Welche Annahmen werden implizit getroffen, automatisiert getroffen? Was sind die mathematischen Herausforderungen, die solche Verfahren mit sich bringen? Und kann man sie vielleicht beeinflussen zum Positiven, die Ergebnisse? Und welche Kennzahlen nutzen Sie, um halt eben gesamt ein Portfolio messbar zu machen? Ich führe Sie durch kurz zu einer Motivation, mit einer Motivation, warum ich überhaupt mich mit diesem Thema nochmals als ehemaliger Fondsmanager beschäftigt habe. Dann zeige ich Ihnen kurz die Grundzüge des Paradigmas FIT. Ich zeige Ihnen einen FIT-Zins-Risikobarometer, wo wir eine Vergleichbarkeit unter den heterogenen Asset-Klassen schaffen können. Ich gehe mal auf das FIT-Risiko erster und zweiter Art ein und auch skizziere ein bisschen die dritte Art. Und dann zeige ich Ihnen mal ein bisschen was aus der Praxis und dann eben auch, warum die Transaktionshistorie meines Erachtens sehr, sehr wichtig ist. Das hier ist ein Katalog an Kennzahlen, den Sie kennen für Immobilien, für Unternehmensbewertungen, für Aktienbewertungen, die halt eben alle ihre Daseinsberechtigungen haben. Und ich würde auch von vornherein sagen, FIT reiht sich da nur ein. Alles kann genutzt werden, aber die Frage ist letztlich immer, wie können Sie messbar machen die Motivation zur Investition? Und das ist halt eben dann Ihre Gewinnerzielungsabsicht. Wie können Sie das messbar machen und worauf können Sie vor allem vertrauen? Was Bekanntheitsgrad hat, logischerweise aus den alten Theorien, Markowitz mit der Portfolio-Selection 1952 oder auch William Sharpe mit dem ersten CAPM-Modell 64, was halt eben dann fortgeführt worden ist. Das sind halt eben die bekannten Modelle, die heute sehr gerne genutzt werden. Auch das Benchmarking, das Suchen nach dem Alpha. Aber was manche nicht wissen, ist, dass diese Theorie bis heute nicht empirisch validiert ist. Sie haben zwar hervorragende Näherungsverfahren, aber es gibt ungefähr 700 Faktoren, die untersucht worden sind, die bislang halt eben nicht heute Eindeutigkeit zeigen, wie sich Rendite wirklich entwickelt. Deshalb ist die Überlegung gewesen für mich nochmals, sich nicht nur mit einer Hypothese, sondern mit dem Paradigma inzwischen, aufgrund, dass wir mehrere Personen sind, die sich damit beschäftigen, dem Paradigma FIT auseinanderzusetzen. Um was geht es? Wenn Sie investieren, wir gehen einfach mal back to the roots, dann haben wir immer drei Phasen: die Buy-Phase, die Hold-Phase und die Sell-Phase. Das gilt für fast nahezu alle Operationen, die wir haben, ob wir Immobilien kaufen, verbriefte Immobilien, ob wir Aktienanteile kaufen, Unternehmen kaufen, ob wir Kryptowährungen erwerben, das ETFs, Fonds, vollkommen gleich. Es ist immer Buy, Hold, Sell, was wir haben. Selbst wenn wir spenden, haben wir irgendwo eine Art Buy, Hold, Sell, weil vielleicht, wenn ich die Spende genannt habe, vielleicht auch daraus Rückflüsse kommen könnten durch die Mundpropaganda. Was passiert? Wenn wir kaufen, haben wir am Anfang eine Investition, ohne dass wir Kapital rückgezahlt bekommen. Also wir investieren Kapital entweder en bloc oder auch ratierlich. Dann haben wir halt eben eine Haltephase, in der wir halt eben verschiedene Rückflüsse bekommen, entweder aus Dividenden, aus Gewinnen, aus Zinsen, aus Kapitalentnahmen, Ausschüttungen. Wir müssen eventuell Steuern zahlen, je nachdem, wie das Modell aufgebaut worden ist. Und wir haben in der Sell-Phase die Situation, dass wir etwas verkaufen, vielleicht noch einen Kredit zur Finanzierung des Gesamten zurückzahlen müssen, Gebühren, Transaktionskosten noch haben. Es ist nicht klar, ob wir halt eben jetzt hier wieder zwischen der Buy-Phase nur alles innerhalb eines Jahres oder eines gewissen kleinen Zeitpunktes kaufen. Das kann also auch eine lange Zeitraum bedeuten. Auch hier diese Buy-Hold-Sell-Phase kann generationenweise dargestellt werden. Wir fangen einfach mal an mit der simplen Schulmathematik, auf der wir aufbauen, nämlich der Zinseszinsrechnung, die jeder kennt. Wenn wir religionsneutral, wenn Jesus zu seiner Geburt einen Cent mit 8% pro Jahr angelegt hätte an Zinsen, was wäre der Cent heute wert? Eine unfassbar große Zahl von Trillionen. Sie sehen also hier, dass wir diesen Cent mit 8% pro Jahr verzinsen, über 2024 Jahre. Und alles, was wir nur jetzt gemacht haben, erstmal, ist, dass wir nach diesen 8% suchen. Das heißt, wir bauen diese kleine Funktion einfach um und bekommen dadurch sehr einfach das Return on Capital, also die Gesamtrückflüsse, die wir aus einer Kapitalinvestition in Betracht ziehen wollen. Wir setzen es ins Verhältnis zum eingesetzten Kapital, dem I0, dem Investment, und bekommen halt eben als Verhältniszahl sofort schon den Return on Investment, was jeder kennt, die Kapitalrentabilität. Das bewerten wir halt eben über eine Laufzeit und müssen aufgrund der Mathematik noch eins abziehen. Mehr ist das erstmal gar nicht. Eine sehr einfache Grundmathematik. Aber sie hat trotzdem ihre Herausforderungen, weil sie mathematisch ein paar Tücken hat. Kommen wir kurz zu den Parallelen zu den altbewährten Theorien nach Markowitz und Sharpe. Hier sehen Sie, dass eigentlich auch schon William Sharpe in seinem Paper in Journal of Finance damals schon die Rendite erklärt hat. Also sprich die Rate of Return hat er erklärt, indem er sagt, nutze den Wert, der halt eben zum Zukunftszeitpunkt ist, ziehe davon den Anfangszeitpunkt ab und teile ihn durch den Anfangszeitpunkt, was man umschreiben kann mathematisch, auch hier zu einer Rentabilität über jetzt nur eine Periode, das war die Annahme, eine Periode, das muss aber nicht unbedingt ein Jahr sein. Das kann also auch genauso was anderes sein. Also die Annahme der Einperiodigkeit wurde gesetzt, also deshalb hier die Rentabilität, die halt eben über eine Periode dargestellt wird. Nichts anderes machen wir ja mit Verlaub auch, deshalb erfinden wir das Rad erstmal gar nicht neu, indem wir halt eben die Summe der Rückflüsse uns anschauen, die auf dem Konto wirklich ankommen und halt eben dann ins Verhältnis setzen zu dem tatsächlich eingesetzten Kapital. Also auch wenn wir am Anfang Agios gezahlt haben oder zwischendurch Depotgebühren zahlen, vollkommen gleich. Alles, was halt eben an Umsatz entsteht, wird berücksichtigt. Das bewerten wir halt eben dann über eine Laufzeit T, also über die Investitionslaufzeit, ganzzeitlich, um letztlich eine echte Verzinsung zu sehen und nicht nur eine Rendite. Das macht auch nichts anderes als die Europäische Kommission, die 2023 schon eine Verordnung erlassen hat, dass in den sogenannten Informationsblättern zu Prospekten bei verpackten Fonds- und Versicherungsprodukten gegenüber den Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern ein sogenannter Durchschnittszins auszuweisen ist. Der Begriff ist nicht ganz richtig, es ist eigentlich der gewählte Zinssatz, sprich der Zinseszins. Und hier wird also auch sehr, sehr klar erklärt, dass der Szenariowert, sprich der aktuell bewertete Wert zu dem Einstiegsbetrag, sprich dem Investitionsbetrag, ins Verhältnis zu setzen ist. Die Rentabilität ist also wiederum im Vordergrund über eine Laufzeit 1 durch T, die Größe 1 sein soll, und hier wird dann 1 von abgezogen. Kennen Sie auch genauso vielleicht aus der Praxis die Compound Average Growth Rate, die Wachstumsrate, die halt eben auch genauso sehr, sehr gerne genutzt wird, um Unternehmen zu bewerten. Welcher Vorzug entsteht, wenn wir halt eben ein normiertes Verfahren haben? Erstens mal haben wir eine Glaubwürdigkeit und wir können also direkt schon Vertrauen schaffen in ein Verfahren, was besteht. Der nächste Vorteil, der besteht, ist, wenn wir uns hier mal ein sogenanntes Zinsrisikobarometer anschauen, was wir entwickelt haben, dann sehen wir, dass mit einer Verzinsung, die ich mir wünsche als Kapitalinvestor, von 0 bis wohin auch immer, dass halt eben dann der Druck, deshalb Barometer, der Druck, das Risiko für das Asset anwächst, viele Rückflüsse produzieren zu müssen, damit ich überhaupt in diesen Genuss der Verzinsung pro Jahr komme. Der Vorteil aber ist, und das sehen Sie, ich bin nicht Theoretiker, ich bin eher Empiriker, dass halt eben ich mir dann mit sehr vielen Praxisuntersuchungen angeschaut habe, worein sich eigentlich die verschiedenen heterogenen Investitionsklassen überhaupt ein. Das heißt, dieses normierte Verfahren schafft Klarheit, Transparenz, wo gewünscht und wo erforderlich, dass halt eben man tatsächlich sich selber einen gewichtet gemittelten Portfoliozins berechnen kann, um halt eben wirklich eine vernünftige Des- oder auch Investitionsstrategie zu formen. Klarheit ist immer gut, aber man muss natürlich trotzdem auch sich das Risiko anschauen. Das ist aber auch die Frage, was ist neu an der Risikobetrachtung? Im Grunde genommen haben wir eine ganzheitliche Betrachtung, die entscheidend ist. Und Markowitz hat schon bereits damals in seinem Paper aufgeführt, dass the flow of return entscheidend ist. Also die Summe der Rückflüsse oder die Rückflussgeschwindigkeit, wie wir es nennen, die ROI-Pace, die Rentabilitätsgeschwindigkeit. Pace kennen Sie vielleicht, wenn Sie joggen oder wenn Sie halt eben dort sich betätigen. Kennen Sie die Pace, die Geschwindigkeit, die man misst? Hier ist es jetzt die Rentabilitätsgeschwindigkeit, die man messen kann. Was Sie hier sehen können, ist, dass wir einen Zeitraum von zum Beispiel 10 Jahren aufgespannt haben und halt eben dann uns die Frage stellen, wenn unser eingesetztes Eigenkapital, ja, hier grau untermalt mit 100% am Anfang, wenn wir das halt eben pro Jahr mit 15% verzinsen, in wie viel müssen wir überhaupt dann pro Jahr oder nach 10 Jahren halt eben überhaupt an Rückfluss generiert haben und nachweisbar auf dem Bankkonto haben, damit wir die echten 15% generiert bekommen haben. Und ohne Steuern sehen wir, dass wir das hier vervierfachen müssen. 15% ist viel, weiß ich. Aber trotzdem, wenn man halt eben in gewisse Risikophasen oder Risiken gerade bei Assetklassen einsteigt, will man natürlich auch eine ordentliche Verzinsung haben. Also wir brauchen eine 405-prozentige Verzinsung unserer 100%. Oder auch wenn ich Abgeltungssteuern und Solidaritätszuschlag noch abzöge, dann habe ich 285%, die ich nach Steueraufkommen durch einfache Summierung der Rückflüsse auf dem Bankkonto mit Liquidation feststellen muss. Erst dann habe ich 15% pro Jahr überhaupt generiert. Markowitz, wie gesagt, hat erklärt, the flow of returns. Man sieht also sehr, sehr schön, dass man hier in dieser Grafik, dass man hier die Rückflussentwicklung, das FIT, kann man sehr, sehr schön messen über die Jahre, über eine Euler-Funktion, was aber jetzt ein bisschen mehr vielleicht zu sehr theoretisch ist. Ich kann also wunderbar erklären, was das FIT-Risiko erster Art ist, nämlich, dass überhaupt das, was ich mir an Verzinsung pro Jahr wünsche, überhaupt eintritt durch die angebotenen Investitionschancen. Das heißt, dass ich also abgleiche, was möchte ich ganz gerne, was wird mir angeboten innerhalb der verschiedenen Investitionsklassen an Anlage angeboten und was letztlich habe ich an Wunschzins, das gleiche ich ab. Wenn das abweicht, habe ich damit schon mal ein erstes Risiko. Das ist gegeben, wenn ich zum Beispiel möglicherweise in thesaurierende Produkte investiere, wo ich glaube, dass halt eben durch die Thesaurierung ich einen höheren Output habe am Ende, als halt eben, wenn ich schon von vornherein ausschütte. Das Fit-Risiko zweiter Art ist anders gestaltet. Und zwar nehmen wir an, Sie haben am Anfang, haben Sie ein Eigenkapital eingesetzt und über 10 Jahre, auch hier nutzen Sie wieder mal 10 Jahre. Sie haben in den 10 Jahren, dann sind Sie investiert und Sie schauen nach 10 Jahren in Ihr Depot rein, haben noch nicht liquidiert, sondern schauen in Ihr Depot rein. Dann sehen Sie halt eben die Summe möglicherweise der Rückflüsse, wie viel Kapital überhaupt insgesamt schon auf Ihr Bankkonto entstanden ist, nicht nur in Ihrem Depot, sondern auf Ihrem Bankkonto. Und nehmen wir mal an, es waren nur 25% Rückfluss entstanden, dann wissen Sie noch, dass 75% Ihres eingesetzten Kapitals, das kann auch mit Transaktionskosten, Agio etc., kann schon inbegriffen sein, dass aber immer noch 75% Ihres Geldes noch gebunden ist. Und da ist jetzt die große Frage, bekomme ich das Kapital überhaupt am Ende raus? Denn Sie wollen ja eigentlich nach den 10 Jahren, haben wir eben gesehen, 285% haben, um 15% echte Verzinsung zu genießen. Das heißt, tatsächlich sind diese 75% plus der weiteren 185% auf 285% Ihres eingesetzten Kapitals. Das ist halt eben jetzt momentan in Ihrem Risiko. Und das brauchen Sie, diese 65%, brauchen Sie noch einen Rückfluss durch die Liquidation Ihres Portfolios, um am Ende echte 15% pro Jahr genossen zu haben. Also brauchen Sie nur eigentlich nach einer gewissen Laufzeit schauen, wenn ich das jetzt liquidiert in mein Portfolio, wie viel Zusatzrückfluss entstünde. Und das ist quasi dann Ihr Risiko, was hier erst erklärt wird. Das Risiko dritter Art ist etwas komplexer. Da geht es eigentlich darum, dass halt eben wir nicht nur auf die Ebene der Kapitalinvestition schauen, sprich wie sich Ihr Geld eindimensional in Anführungszeichen entwickelt, sondern da schauen wir halt eben auch auf die Ebene der Assets selber, was die Assets, Rückflüsse, die Cashflows können wir also auch genauso mit verschiedensten Variablen beschreiben und haben halt eben dann auch Algorithmen gebaut dazu, mit denen wir halt eben sowohl Immobilien, Aktien oder auch PKW-Elektroladestationen vergleichbar machen können. Die Besonderheit ist, dass wir jetzt für das Fit-Risiko dritter Art messen, inwieweit halt eben die verschiedenen Variablen, ob einzeln oder gruppiert, die etwas erklären, wie stark der Einfluss dieser Variablen auf die Fit-Verzinsung überhaupt ist. Das ist eine besondere neue Technik, die wir entwickelt haben, die also, wie Sie merken, ebenenübergreifend funktioniert. Also auf die Ebene, Sie haben die Ebene des FIT erstmal, dann haben wir die Asset-Ebene und dann haben wir dort Algorithmen aufgebaut, die ineinander kohärent übergreifen und damit konsistente Ergebnisse schaffen. Kommen wir deshalb nur kurz zu dem Thema der Wertpapiere. Was macht sich halt eben so bemerkbar, wenn wir halt eben ein normiertes Verfahren nutzen? Ich bringe einfach mal verschiedene Praxisbeispiele, mit denen Sie wahrscheinlich selber auch konfrontiert sind, bringe ich mal ein. Beispielsweise, ich investiere nur mit Private Equity, wenn ich bei 2% Risiko 7 Jahre lang 12% Rendite pro Jahr erzielen kann. Was ist die Besonderheit bei den Risikobetrachtungen? Klar, hier ist es die Volatilität, die also auch hier nach der Geeignetheitsprüfung ja bei Investoren geprüft wird von 1 bis 7. Wir entsinnen uns, dass gerade jetzt hier die offenen Fonds teilweise auch hier in Mitleidenschaft gezogen sind, weil man halt eben die Anteilswert-Risikoprüfung anders einordnet als die Substanzwerte, die in dem Fonds gehalten werden. Also wir haben die Volatilität, die hier eine Besonderheit erstmal findet, um Risiko zu erklären. Schauen wir uns aber jetzt mal die Rendite mal an. Man sagt 7 Jahre lang 12% Rendite pro Jahr. Dann habe ich eine sehr einfache Mathematik, nämlich ich nehme 7 mal 12 Jahre sind 184%, 7 mal 12% Rendite sind 184%. Dann teile ich das durch 100% Kapitaleinsatz, vielleicht noch ein Agio on top drauf, über die 7 Jahre. Also erhalte ich damit halt eben 8,3% jährliche Verzinsung vor Steueraufkommen. Das ist hier dann die Übersetzung im Grunde genommen. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel, wenn jemand mit Indexwerten arbeitet, hier ein einfaches Beispiel, vielleicht der eine oder andere kennt es vielleicht. Hier wird damit geworben, dass man hier über eine Laufzeit von fast 15 Jahren halt eben sehr viele Indexpunkte erworben worden sind. Auch hier ist es so, dass man sehr, sehr simpel rechnen kann. Die Rendite, nämlich die ergibt sich aus den 585 Indexpunkten zu den ursprünglichen 100, macht 485 Indexpunkte Prozent Rendite über die 15 Jahre macht knapp 32% pro Jahr Renditezuwachs. Ja, das ist also sehr simpel kalkuliert, auch richtig alles. Übersetze ich es halt eben die Verzinsung, dann habe ich 585 minus 100 durch 100 die Rentabilität über die Laufzeit der Jahre geteilt, ergibt also 11,1% echte Verzinsung vor Steueraufkommen. Nach Steueraufkommen ungefähr 8 bis 9%, was sehr ansehnlich ist. Aber es ist halt eben ein Unterschied, ob ich jetzt mit 30% oder 32% Renditewerte werbe oder ob ich halt eben mit 11% an Verzinsung pro Jahr werbe. Das ist ein großer Unterschied, denke ich mal. Erst recht, wenn ich also auch noch Fremdkapital einsetze. Kommen wir deshalb zu der Transaktionshistorie. Warum ist sie so wichtig? Die Transaktionshistorie, was sich viele vielleicht gar nicht so sehr anschauen und auch, wie wir mitbekommen haben, auch gerade bei digitalen Vermögensverwaltern oft Mangelware so ein bisschen ist. Die Transaktionshistorie erklärt, zeigt sehr, sehr schön auf, die Asset-Käufe und Verkäufe unter einer möglicherweise einer Easing-Angabe oder der Titel, die man gekauft hat. Man sieht darin die Gebühren aus Agio, Zertifikatsgebühren, Depotgebühren, Performancegebühren und was auch immer. Wir sehen halt eben auch die Dividenden, die zugewiesen werden, gewissen Stückzahlen, die Kapitalmaßnahmen, wenn Splits oder sonstige Sachen stattgefunden haben und oftmals auch eine Tag- und Uhrzeitgenaue Darstellung, was wichtig ist, wenn man halt eben Kurzzeittrader ist, also man mit Impulstrading vielleicht durchführt, aber halt eben wirklich am Tag sogar, dass Daytrader man ist. Und man sieht halt auch möglicherweise die Steuern, die erhoben werden. Wir haben uns da mal eine Transaktionshistorie angeschaut und die Annahme gesetzt, first in, first out. Das heißt, die Assets, die zuerst eingekauft worden sind, werden auch wiederum als erstes verkauft. Das ist wichtig zu wissen, denn dann würde man auch vielleicht Verkaufs- oder Investitionsstrategien anders bewerten. Ohne jetzt Werbung zu machen und auch keine Anlageberatung durchzuführen oder eine Bewertung durchzuführen, haben wir uns einfach mal ein langes Wikifolio-Portfolio mal angeschaut, das Umbrella-Portfolio, was halt eben schon seit dem 2012 schon auch gehandelt wird, inzwischen als Zertifikat oder schon sehr frühzeitig als Zertifikat gehandelt wird. Wikifolios sind ja 2012 gegründet worden und hier kann man also dann entsprechend kostenfrei eigene Portfolien erstmal darstellen und später auch wandeln zu einem Zertifikat, was dann von Dritten gekauft werden kann. Das nur zur allgemeinen Hintergrund. Hier sehen wir, dass dieses Umbrella-Portfolio, was ja relativ umfassend sich entwickelt hat, sehr, sehr schön entwickelt hat, sehen wir also eigentlich, dass es eine sehr, sehr schöne Performance hat, wo man natürlich auch dann oft gefragt wird, sollte man es jetzt kaufen oder nicht? Wie kommt man eigentlich auf den Wert von 33% Performance pro Jahr? Also man sieht hier den Indexwert von knapp 4.000 zu 100 am Anfang, weil also man beginnt am Anfang mit 100.000 Euro, nur dass man das mal gehört hat. Hier hat man jetzt fast 13 Jahre an Investitionslauf schon hinter sich. Macht 33% Performance pro Jahr. Interessanter Titel. Wichtiger ist natürlich, wichtiger ist natürlich am Ende diese Substanzwerte sich nochmal mehr genau anzuschauen. Hier sehen Sie noch ein paar Kennzahlen, die von Wikifolio selber gezeigt werden, die alle ihre Daseinsberechtigung selbstverständlich haben. Auch genauso Risikokennzahlen, Sharpe-Ratio, Sortino-Ratio, Rendite-Risiko-Verhältnis, aber auch genauso im Rahmen der APT, der Arbitrage-Preistheorie, sieht man also hier auch die Betas zu den einzelnen großen Indizes im Rahmen des Benchmarkings. Man sieht das Alpha im Vergleich zum MSCI World, zum S&P 500. Aber die Frage ist ja letztendlich, warum vergleichen mit den großen Indizes, obwohl ja eigentlich der gute Herr Harry Markowitz hat ja eigentlich den sogenannten risikofreien Zinssatz ausgelobt. Und man sagt halt eben, der risikofreie Zinssatz ist möglicherweise mit einem großen Index, der breit gestreut ist, ist es abgebildet. Deshalb halt eben dieses Benchmarking mit diesen großen namenhaften Indizes. Letztendlich, wenn man sich diese Transaktionshistorie einfach mal anschaut und man sich mal alle Titel mal sorgfältig unter die Lupe nimmt, werten wir erstmal nur aus. Es hat noch nichts mit einer Analyse zu tun, sondern erstmal nur eine Auswertung, dass ich mir also nicht jetzt im Zeitablauf die einzelnen Transaktionen anschaue, sondern halt eben jetzt transformiere zu, dass ich mir die Assets anschaue erstmal und versuche herauszufinden, wie haben sich denn eigentlich die Assets über einen gewissen Investitionszeitraum überhaupt entwickelt, die dort gekauft und verkauft worden sind. Aber es reicht natürlich nicht aus, sich nur halt eben jetzt mit so einer Tapete zu beschäftigen, denn wirkt erstmal sehr unübersichtlich. Aus diesem Grunde kann man sehr, sehr schön eigentlich diese geometrische Jahresverzinsung grafisch darstellen. Hier zeige ich auf die einzelnen Assets, die gekauft worden sind. Dann zeige ich hier den Fit-Performance-Zins auf und ich sage mir, Jedes der Kreuzchen ist also quasi das, was erzielt worden ist. Und halt eben, ich wünschte mir 15%, das ist hier mit einer orangefarbenen Linie gezeigt, zum Break-Even, dass so mein Kapitaleinsatz komplett auch zurückgeflossen ist, sodass wir erkennen können, wie viele Treffer positiv sind eigentlich über die grüne Linie heraus entstanden und wie viel sind sogar noch mehr an Wunschverzinsung, über die Wunschverzinsung hinaus an Verzinsungen entstanden. Das sehen wir hier sehr, sehr schön, also eine große, angenehme Zahl. Aber wenn man halt eben noch mal genauer reinschaut in die Transaktionshistorie, sehen wir, dass wir halt eben nicht nur einen Gesamtzeitraum von Beginn bis zum Ende der Transaktion sehen dürfen, sondern wir müssen halt eben auch gucken, gab es vielleicht auch zwischendurch mal Aussetzungen, wo man vielleicht einen Titel gekauft hat, komplett verkauft hat und vielleicht nach einem halben Jahr erneut gekauft hat und wieder verkauft hat später. Und wenn man das sich also genauer anschaut, also man genauer in die Auswertung mal reingeht, dann sehen wir, dass wir eine ganz andere Trefferzahl bekommen und ganz andere wunderbare Ergebnisse, die natürlich viel, viel mehr für Aussagekraft sorgen. Soweit erstmal nur, dass man sieht, dass man hier wunderbar eigentlich mit der Transaktionshistorie sehr, sehr gut arbeiten kann. Was ist halt eben in der Vergangenheit passiert, um halt eben auch dann fleißig die Zukunft so ein bisschen zu skizzieren. Was wir noch gemacht haben, wir haben auch im Rahmen der Empirie haben wir über 1700 Titel von verschiedenen Indizes mal untersucht, um herauszufinden, welche der Titel haben sich in den letzten 10 Jahren zu einem gewissen Stichtag überhaupt resilient behauptet, also sich gegen alle Krisen, die wir so gesehen haben in den letzten 10 Jahren, durchgesetzt und trotzdem immer eine positive Verzinsung und also entsprechend genügend Rückfluss geschaffen durch Dividenden, Nachsteueraufkommen, durch Kurssteigerungen oder Anteilssteigerungen. Welche Titel haben sich also behauptet, resilient behauptet, um halt eben daraus vielleicht eine Strategie zu fahren? Das haben wir dann weiter untersucht, indem wir also nicht nur simuliert haben, dass man sich zum Jahresanfang einkauft und einen Titel kauft und halt eben zu einem Stichtag bewertet, sondern halt eben dann, wenn diese positiv waren, wir auch geguckt haben, was wäre gewesen, wenn wir die Titel halt eben pro Quartal oder pro Monat gekauft hätten, hätten sie sich auch resilient behauptet. Und da findet man, finde ich, sehr, sehr schöne Erkenntnisse, wo man sehen kann, welche Titel haben wirklich sich gegen alle Krisen der Welt überhaupt grundsätzlich behaupten können. Aus der Wissenschaft sehr simpel nochmals dargelegt, auch hier eine Tapete. Die Markowitsche Portfolioeffizienz, sie ist nicht weg. Wir haben halt eben per Zufall ein Portfolio, ein echtes Portfolio gefunden, in dem halt eben wir hier eine Portfolioeffizienz schon mal nachweisen konnten mit verschiedenen heterogenen Titeln. Was interessant ist, im Rahmen unserer Portfolioanalyse, wo wir verschiedene Titel mal dargestellt haben, um zu sehen mit unseren Kennzahlen, was kommt raus und dass wir dann dort die Portfolioeffizienz gefunden haben, ist bemerkenswert, als dass das nochmal eine Herausforderung ist, eine Systematik zu finden, vielleicht herauszufinden, um letztlich dann auch die Portfoliooptimierungen vielleicht nach vorne zu treiben. Soweit von meiner Seite. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse und freue mich jetzt auf Ihre Fragen.
Ja, eine ganze Menge Fragen habe ich zumindest. Muss sagen, nicht so leichter zugänglicher Stoff heute. Vorhin ganz am Anfang fiel mal das Wort Risiko, also im Zusammenhang mit der Private Equity Investition. Wenn ich das jetzt nochmal reintrage, wenn ich sage sozusagen, ich möchte, ja, wie näher ich mich dem Risikobegriff jetzt zum Beispiel immer an, ich lege zugrunde, ich würde jetzt eine Krypto-Basket kaufen oder so. Was nehmen Sie da als Risikokennzahl oder als Größe?
Ja, also die erste Frage, die man sich ja stellen muss, ist letztlich, mit wie viel Verzinsung, wenn Sie so etwas kaufen, rechnen Sie über einen gewissen Zeitraum? Und zwar pro Jahr. Das ist das Erste. Und dann ist die Frage, wenn Sie halt eben jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt eingekauft haben, also einen Einstandskurs haben, und Sie kaufen halt eben zu einem späteren Zeitpunkt wiederum neu ein, dann haben Sie verschiedene Einstandskurse. Also haben Sie auch damit einen gewichtet gemittelten Einstandskurs in Ihrem Portfolio, weil Sie ja vielleicht zu verschiedenen Einstandskursen gekauft haben, sich zu diversifizieren. Aber trotzdem ist ja die Frage, ob halt eben am Ende dann die Kursentwicklung oder die Summe der Rückflüsse, das ist ja das Entscheidende für uns, die Summe der Rückflüsse, die Sie erhalten, auch durch Verkauf am Ende, ob halt eben das in Summe die Verzinsung erklärt, die Sie sich überhaupt gewünscht haben. Und diese Frage müssen Sie sich erstmal stellen. Die Volatilität ist dabei gar nicht so sehr entscheidend, denn wir gucken uns die Semi-Information Ratios an, also sprich die positiven Ausreißer, die entstanden sind, weil nämlich die Volatilität auch genauso eine Chance bietet. Das ist ja nicht nur ein Risiko in dem Sinne, dass Sie halt eben, wenn die Kurse fallen, dann verkaufen müssen. Also das ist eine Kennzahl, ist mit Sicherheit erst zunächst einmal die Abweichung dessen, was wird Ihnen angeboten an Rückvergütung, an Verzinsungen aus dem Asset, aus dem Kryptowährung, dessen, was Sie halt eben eigentlich sich an Vorstellungen haben, wie Sie eigentlich Ihr Geld pro Jahr unter dem Risiko, dass das Asset es verdienen muss, sich überhaupt wünschen.
Okay, und wie gehe ich jetzt mit einer Thesaurierung um? Also wenn ich jetzt ein ganz klassisches Portfolio habe und habe keine Ausschüttung, sondern habe die nur auf dem Papier.
Wenn Sie eine Thesaurierung haben, dann, wie Sie es gerade gesagt haben, bekommen Sie erstmal über eine gewisse Laufzeit gar keine Rückflüsse. Sie machen das, weil dann eben die Meinung oder ob die Empirie es so bestätigt hat, wage ich zu bezweifeln derzeit. Also ich selber kann es nicht bestätigen. Wenn Sie also dass die thesaurierenden Produkte höhere Verzinsungen schaffen oder Renditen schaffen als letztlich die ausschüttenden Produkte, wenn man die gegenüberstellt. Aber Fakt ist, Risiko ist dann gegeben, dadurch gegeben, dass Sie halt eben über der Laufzeit erstmal gar keine Rückflüsse haben, also Ihr Kapital permanent gebunden ist. Die Frage ist, würden Sie einen Kredit geben, wo Sie am Ende über 10 Jahre einen Kredit geben gegenüber jemandem, der halt eben letztlich Ihnen nichts zahlt und am Ende alles aus dem Kredit plus einer Verzinsung zurückgezahlt werden soll? Und da wird wahrscheinlich erstmal die Frage Antwort sagen, nein. Gut, bedeutet aber dann, warum zeichnen Sie dann thesaurierende Produkte, wo Sie nichts bekommen? Das Risiko ist erstmal, dass Sie gar keine Rückflüsse haben. Ja, Ihr Kapital ist permanent gebunden, Sie sind permanent abhängig davon, dass Nachfrage geschaffen wird, damit die Kurse steigen. Weil Kurse steigen immer nur aufgrund von Nachfrage, Angebot und Nachfrage.
Klar, aber wenn ich jetzt an das Konzept des Sondervermögens glaube und sowieso meine Angst vorm Kapitalmarkt damit beruhige, dass ich mich mit historischen Renditen zufrieden gebe, also mit historischen Performance-Zahlen, ist von marktbreiten Indizes, dann würde ich ja eine Thesaurierung genau, also ich würde die jetzt erstmal als Laien genauso wahrnehmen wie eine tatsächlich erhaltene Auszahlung.
Können Sie auch gerne machen, Frau Vogt, aber selbstverständlich. Also ich will ja jetzt ja kein Diktum aufsetzen. Es geht ja darum, dass halt eben, es gibt ja Personen, die sagen, ich möchte ganz gerne auch zwischendurch Rückflüsse haben, weil ich das Kapital wiederum für neue Investitionsmöglichkeiten oder Rücklagen einsetzen kann. Wer das mit thesaurierenden Produkten gerne arbeitet und letztlich hofft, dass am Ende damit höhere Rückflüsse geschaffen werden, mit einer endfälligen Zahlung, so what? Gerne, selbstverständlich, gar keine Frage.
Wie kann ich denn jetzt als Nicht-Profi Ihr Konzept anwenden? Was habe ich da für Möglichkeiten?
Ja, also die Mathematik haben Sie ja gesehen, ist einfache Schulmathematik. Wir nutzen den Zinseszinseffekt sehr, sehr simpel erstmal nach dieser religionsneutralen Jesus-Anekdote. Also das ist ein Grundprinzip, dass wir also einfach nur die Verhältniszahl uns anschauen, was also auch genauso hier die Europäische Kommission ja verordnet hat. Man schaut es also zunächst einmal an, wie hat sich der Kapitalwert entwickelt zum Beispiel oder wo soll er hingehen, die Summe der Rückflüsse, wo soll die hingehen über die Laufzeit? Und wie viel Kapital setze ich ein? Das setze ich halt eben ins Verhältnis und kann das halt eben dann über die Laufzeit mit der sogenannten Wurzel berechnen, minus 1. Also sehr simpel erstmal dargestellt. Die Zinsmathematik ist an sich nicht aufwendig, wie man weiß, weil es einfach nur Schulmathematik ist. Sie ist halt eben, wenn man sich damit genauer beschäftigt, mathematisch, dann ist sie komplexer, weil sie asymptotisch verläuft, exponentiell ist und so weiter. Aber das ist hier für den einfachen Laien, hat das gar keinerlei Bedeutung. Zinseszinseffekt ist ein simples Prinzip, wie man die Wachstumsrate des eingesetzten Kapitals messen kann.
Und wenn ich jetzt in eine Beratung gehe, was sollte ich meinen Berater, meine Beraterin fragen?
Ich würde nie nach der Rendite fragen, sondern ich würde immer nach der jährlichen Verzinsung fragen. Es sind Überlegungen, warum wir halt eben auch mit dem mal überlegt haben, inwieweit man vielleicht eine Performance-Angabenverordnung mal vielleicht in Deutschland einführt. Denn was manche Anlegerinnen und Anleger vielleicht gar nicht so sehr wissen, ist, dass oftmals die nominale Verzinsung, die vielleicht gezeigt wird, gar nicht mit der effektiven, der tatsächlichen Verzinsung gemein hat. Beispielsweise, Sie haben eine Lebensversicherung. Der eine oder andere hat es noch. Bedeutet, dass aber Sie vielleicht glauben, dass halt eben Ihr Kapital zu einem Garantiezins, also zum gesetzlichen Rechnungshöchstzins, verzinst wird pro Jahr. Dem ist aber nicht so. Denn wenn Sie sich heute mal Ihren Wert, den Sie ja jedes Jahr genannt bekommen, von Ihrer Versicherung anschauen und mal nach dieser Formel mal berechnen, nach dieser Zinseszinsmethode, werden Sie sehen, dass Sie ohne Probleme 1, 2, 3 Prozentpunkte Differenz haben. Das heißt, dass der nominale Garantiezins voll absolut abweicht von dem echten Zins, der am Ende rauskommt. Das hat noch nicht mal etwas unbedingt damit zu tun, dass Sie halt eben Sie eine Überschussbeteiligung bekommen sollen. Sondern oftmals sind Lebensversicherungen eigentlich eher ein Instrument, was letztlich also eine Garantie erklärt. Und das lassen sich die Versicherungen natürlich auch bezahlen. Deshalb, wenn Sie zu Ihrem Berater gehen, stellen Sie nie die Frage nach der Rendite, weil das hat eben nur ein Verhältnis von Gewinn zum eingesetzten Kapital, eine Laufzeit erklärt, sondern fragen Sie mal, wie wird sich mein Geld pro Jahr verzinsen, um eine Vergleichbarkeit zu haben mit einem Sparzins, einem Anleihezins oder wie immer geartet.
Ist das da ein ähnlicher rechnerischer Unterschied zwischen den effektiven Kosten von einem Kredit und den nominalen? Weil es schwankt
Richtig.
ja auch immer noch. Ja, okay.
Genau. Ja, Sie sprechen die Preisangabenverordnung an und das ist genau der Aufhänger, weshalb wir überlegt haben, dass man vielleicht eine sogenannte Performance-Angabenverordnung eingibt. Das bedeutet, dass man hat noch nicht so was mit der Inflation zu tun. Die Inflation müsste man nochmals absetzen, nochmal abziehen. Aber die Vergleichbarkeit mit auch einer Inflationsrate ist ja auch genauso zentral. Ich habe nominal eine Verzinsung, die ich gerne hätte. Was bekomme ich effektiv raus? Und was kommt effektiv, entspricht nochmal einer Inflation raus. Aber der Vergleich mit der Preisangabenverordnung ist zur Performance-Angabenverordnung genau richtig.
Und wenn ich jetzt ein Portfolio-Tool nutze, was ich auch immer allen empfehle, also da gibt es ja ein paar digitale hier in Deutschland, die ganz gut sind, worauf gucke ich da? Also wie kann ich erkennen, was mir das Portfolio-Tool ausweist? Oder ja, kann ich das sehen?
Ja, also es hängt davon ab, welche Kennzahlen dort genutzt werden. Sie sprachen ja an, dass Sie den internen Zinsfuß nutzen, hat seine Daseinsberechtigung, lehre ich auch an Hochschulen, auch zu Kennzahlen, Kennzahlensystemen. Der interne Zinsfuß hat zwar einerseits eine gewisse Genauigkeit, aber andererseits auch eine gewisse Ungenauigkeit dahingehend, dass der interne Zinsfuß sehr viele Annahmen trifft. Auch die dazu führen, dass wenn ich Umsätze zu anderen Zeitpunkten generiere, ich auf einmal eine Veränderung meines Ergebnisses habe. Ich habe dafür ein wunderbares Praxisbeispiel, wo ich einfach mal einen geschlossenen Immobilienfonds aus früherer Zeit, wo man noch hohe steuerliche Verluste generieren konnte, mal anzeige, wie sich dort halt eben der interne Zinsfuß über eine Veränderung der steuerlichen Ergebnisse, die ich woanders hinschiebe, wie sich halt eben dann der interne Zinsfuß sofort von 25% runter auf unter 5% verändert. Sollte nicht sein. Liegt aber daran, dass die Mathematik, die dahinter liegt, das leider Gottes mit sich führt. Das heißt, wir haben eine Unschärfe, die zu Unklarheit führt und ich kann damit auch jedes 5% Ergebnis meines Erachtens zaubern, indem ich halt die Transaktion dorthin setze, wo ich sie brauche.
Okay, auf was gucke ich dann stattdessen? Was sollte ich dann erwarten von meinem Portfolio-Tool?
Das Portfolio-Tool soll einfach sein und Vertrauen schaffen. Also ich behaupte mal, dass Anlegerinnen und Anleger auf der Straße eigentlich den Zins sehr, sehr genau kennen. Vielleicht nicht die Formel oder die Mathematik, die dahinter liegt, aber halt eben schon von dieser einfachen Jesus-Anekdote gehört haben. Und das ist ja das Wichtige. Wenn halt jemand ein Vertrauen hat in einem Tool oder in einem Verfahren, dann muss ich mich darum nicht mehr sorgen. Das ist in der Wissenschaft zum Beispiel auch so ein Punkt. Man nutzt ja in der Wissenschaft sehr gerne das sogenannte Bestimmtheitsmaß, was halt eben aufzeigt, ob die Daten und die Modellgüte zugleich in Ordnung ist. Und wenn wir also hier schon ein Verfahren haben, ein Modell haben, also wenn wir in der Wissenschaft ein Modell haben, ein mathematisches Verfahren haben, was schon mal Vertrauen schafft und richtig ist, erstmal, wir haben es gesehen über Markowitz, über Sharpe, die Europäische Kommission und so weiter, ist ja nichts Neues erstmal, dann habe ich am Ende nur noch eigentlich mir die Datengüte anzuschauen und nicht mehr die Modellgüte. Deshalb schafft das schon mal Vertrauen. Deshalb ist eigentlich meines Erachtens der Zinseszins hier, die gemischte Zinssatz, ist für ein Wachstum des eingesetzten Kapitals meines Erachtens eine der besten Messverfahren, die es gibt.
Okay, dann habe ich jetzt, ich habe noch eine Frage, aber wenn alle, die noch dabei sind, noch was wissen wollen, dann ist das genau jetzt der Moment, die Frage zu stellen. Von mir zum Schluss, wenn Sie eine Regel für gutes Investieren aufstellen wollten oder tun, was würden Sie unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier empfehlen?
Mit Sicherheit ist eine langfristige Investition nötig, sprich mindestens 7 Jahre. Das ist mit Sicherheit Punkt eins. Das zweite ist, dass halt eben ich schauen würde, welche Titel haben sich halt eben in den letzten Jahren unter verschiedenen Bewertungsstichpunkten resilient behauptet. Das ist meine Erfahrung, dass die halt eben gut ist, dass man wirklich auch dann gute Performer hat. Ich würde nicht die Outperformance oder das Benchmarking mit großen Indizes wählen für die Investitionsanlage, sondern halt eben ja die Frage stellen, welchen Bedarf an Kapital habe ich eigentlich? Welche Verzinsung wünsche ich mir eigentlich pro Jahr, um überhaupt am Ende dann diesen Kapitalbedarf darstellen zu können? Und das Schöne ist, dass hier halt eben sich mit dem Verfahren, diesem normierten Verfahren, was wir halt eben entwickelt haben, können Sie sich sowohl auf in eine passive Strategie, wenn Sie einen Fonds oder eine Vermögensverwaltung beauftragen, können Sie einsetzen, aber auch genauso sich parallel in die des Fondsmanagers, in des Vermögensverwalters, der für Sie aktiv kauft, auch einsetzen. Also Sie haben dasselbe Verfahren für beide Ebenen und können so eine Vergleichbarkeit der Zinsergebnisse schaffen und sehen dann, ob sich das Investment überhaupt für Sie lohnt oder nicht oder ob Sie es vielleicht in-house lösen sollten oder ob sie doch die externe Verwaltung dafür in Anspruch nehmen, weil sie das vielleicht finanziell gar nicht selbst machen können. Von daher langfristige Investitionen, breit gestreute Investitionen mit Sicherheit, aber auch genauso zu schauen, welche Produkte werfen wirklich die Verzinsung pro Jahr ab, was nicht alle tun mit Verlaub. Und das wird halt eben meines Erachtens zu wenig geschaut. Und wichtig ist noch vielleicht die Transaktionshistorien sich auch anzuschauen und zu bewerten, auszuwerten und dann zu analysieren, um halt eben herauszufinden, wo hätte ich vielleicht besser kaufen, verkaufen sollen, gerade mit dem First in, First out. Prinzip.
Ja, das ist wichtig. Also, und das ist gerade das, was auch ein Portfolio-Tool ganz gut leisten kann, dass ich meine Transaktionen behalte und nicht im Endeffekt nur das Ergebnis sehe, um mal selbst zu hinterfragen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich selbst müsste zu einer Beratung gehen. Ich traue mir nicht zu, das selbst rechnen zu können. Aber warum nicht? Man kann ja auch mal eine Honorarberatung Geld bezahlen.
Wir lehren das. Wir sind ja ein zertifiziertes Finanzbildungsinstitut. Das heißt, wir bieten also auch Webinare, Seminare an, in denen man halt eben genau das lernen kann, sowohl für heterogene Klassen, also wenn Sie Immobilien haben, ob Sie Aktien haben, ETFs haben, was auch immer, dass Sie anwenden lernen. Das ist das Wichtige. Wir wollen uns da halt eben entbehrlich machen. Das hört sich verrückt an, aber wir beraten ja nicht zu Produkten oder empfehlen auch keine Produkte. Wir messen das Finanzwetter und wir versuchen, Personen in die Lage zu versetzen, selbst ihr Vermögen auf einem Blatt skizzieren zu können und am Ende dann ihre richtigen Investitionen, auch Desinvestitionsstrategien fahren zu können.
Gut zu wissen. Es bleibt die Urerkenntnis, das will ich meine Wunschrendite erzielen und die muss ich dann auch vielleicht mal meine Risiken erhöhen und wohl dem oder der, der dann genau weiß, worauf er sie oder sie sich dann einlassen. Vielen Dank für
Richtig.
Ihre Zeit
Danke vielmals für die Möglichkeit.
und nächste Woche ist Karl-Matthäus Schmidt zu Gast und spricht über sein Buch Geld im Glück und ich freue mich sehr drauf und es wird ein bisschen leichter, glaube ich. Aber es war sehr, sehr spannend, Herr Becker. Danke, dass Sie hier waren.
Danke vielmals.